Cola Zoom. Dieses Mal haben wir es geschafft, binnen 2 Monaten eine Folge zu produzieren. In dieser Folge erwartet euch ein Rückblick von Zaid persönlich auf das vergangene Jahr. Hören spannende Insights von einem Lehrer und fragen uns, warum scheint alles immer schlimmer zu werden. Außerdem gibt es ein exklusives Update aus der Schule und die besten Schülervorsätze für 2025. Schaltet ein, es wird spannend.
Bevor wir uns vollkommen auf das Jahr 2025 fokussieren, müssen wir uns doch erst mit dem letzten Jahr beschäftigen. Deswegen ist hier jetzt ein Jahresrückblick vom Jahr 2024. Es ist ja bekannt, dass man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen kann. Deswegen gucken wir uns an, was im Jahr 2024 alles passiert ist. Am Anfang des Jahres ist sich wirklich etwas passiert, bis auf den Projekttag Jugend debattiert und die Zeugnisausgabe, die für den einen oder anderen nicht so erfreulich war. Im Februar dann... Weil da wieder die Glocke ist laut. Im Februar war nämlich das Finale von Jugend debattiert und die Zehner haben ihre politisch-historische Fahrt gemacht. Der März war dann auch endlich cool mit dem Frankreich- und Polen-Austausch der Neuner. Und im April haben uns die Spanier besucht. Kurz darauf waren schon die Tage der religiösen Orientierung. Wie schon beim Polen-Austausch kann ich hier nicht alles sagen, da ich die Schule nicht frühzeitig verlassen möchte. Im Mai mussten unsere Abiturienten durch die Hölle gehen, dicht gefolgt von den 10er-Klassen, weil die Abi-Prüfungen und ZB10 anstanden. Der Juni war für die Neuner super. Wir wurden nämlich mit der Anwesenheit der Franzosen beglückt. Die 10er bekamen jetzt ihre Ergebnisse für die ZB10 wieder zurück. Im Juli war der Klassenlehrertag und die Zeugnisvergabe und endlich dann auch schon die Sommerferien. Nachdem wir von unserer 6-wöchigen Therapie, die wir dringend nach den Horrorn dieses Jahres gebraucht haben, wieder zurückkamen, begann auch schon das neue Schuljahr. Das bedeutete für uns Nachwuchs, denn die neuen 5er waren da. Im September war auch nicht viel los, bis auf der Hammer-Polen-Austausch in der ersten Woche. Der Oktober brachte noch einen Austausch, diesmal ging es nach Japan und dann gab es auch schon die Herbstferien. Die 6er hatten danach ihre Klassenfahrt, bis endlich der November vor der Tür stand, was eigentlich nichts bedeutete, weil als ich das jetzt schreibe, ist der Kalender einfach weiß. Ich meine, da ist legit nichts passiert. Also skippen wir mal gescheit den November und befassen uns mit dem letzten Monat. Die Weihnachtszeit, der Dezember. Nachdem der Tag der offenen Tür die Zeit der Besinnung mal komplett zerstört hat, kam der Winterball. Die Q2 hatte ganze Arbeit gelassen und es war ein echt schöner Abend. Und ehe wir uns versahen, war auch schon Weihnachten und das Jahr war vorbei. Was kann man abschließend sagen? Meine Meinung, Imagine Mom wurde 2025 geboren und hat all das einfach verpasst. Viel Spaß!
Das war's. Nicht nur mit dem Jahr, sondern auch mit dem Rückblick.
Kommen wir jetzt von einem Rückblick zu einem Überblick. Hendrik hat sich mit Herrn Sinn, unserem stellvertretenden Schulleiter, getroffen und ihm interessante Fakten über den aktuellen Stand unserer Schule entlockt.
Schönen guten Tag, Herr Sinn.
Hallo, Hendrik.
Heute reden wir über die Modernisierung des F-Gebäudes. Was gibt es denn da so für Projekte?
Da ist total viel geplant. Das soll in diesem Schuljahr noch starten. Ich nehme mal an, dass es wahrscheinlich auch noch bis ins nächste Schuljahr hineingeht. Und die größte Maßnahme ist, dass zwischen dem Stockwerk, in dem die Aula liegt, und dem Stockwerk darüber ein Durchbruch gemacht werden soll und eine Treppenverbindung entstehen soll, die beginnen soll vor unserer Aula LFG 2 und hochgehen soll in das Stockwerk darüber.
Wann wird denn der Durchbruch geschehen?
Der Durchbruch, der soll in den Osterferien passieren.
Gibt es noch weitere Projekte?
Ja, auf jeden Fall. Es sollen in dem Erdgeschoss, also im Untergeschoss, in dem jetzt der Basler ist mit seiner Medienausgabe, sollen einige Räume so hergerichtet werden, dass da Fachunterricht stattfinden kann. Im Moment werden die Räume ja mehr oder weniger nicht genutzt. Da sind Sachen von den Putzfrauen, es sind irgendwelche Dinge werden da gelagert. Das soll eben auch gemacht werden.
Also der Keller.
Genau, richtig.
Wie sieht es denn aus mit so Sachen wie Beamern? Weil im Moment gibt es ja nur die Medienausgabe mit den Medienwagen.
Das soll alles nach und nach nachgerüstet werden. Ich glaube, zeitnah sogar. Also, dass jeder Raum ausgestattet wird. Mit Beamer und auch mit verlässlichem Internet.
Ich bin ja selber in diesem Gebäude und ich vermute mal, ich spreche für viele, die Räume sehen sehr abgenutzt aus, kann man so sagen. Die Wände haben Löcher, die Farbe ist jetzt auch nicht mehr die beste. Gibt es da vielleicht noch andere Projekte?
Auch das ist geplant. Leider haben immer mehr Wände Löcher, weil wir die Tafeln ausgetauscht haben und durch den Austausch da Löcher in den Wänden entstanden sind. Das ist auch schon an die Stadt rückgemeldet und einige Räume sind tatsächlich auch frisch verputzt und gestrichen worden. Leider noch nicht alle. Wir hoffen aber, dass das zeitnah geschieht.
Wer bezahlt denn die ganze Modernisierung?
Also, ich kann ja sagen, ich bin es nicht. Nein, es ist die Stadt, die das bezahlt.
Oben im Gebäude ist ja die VRS. Erneuern Sie da auch was?
Also, die VRS ist seit den Herbstferien da nicht mehr drin, weil die Schülerinnen und Schüler der Gneisenhausstraße zu uns gezogen sind und die VRS in dem Zusammenhang das obere Stockwerk freigemacht.
Ja. Wenn da oben nicht die VRS ist, erneuern Sie dann auch da was? Oder die Schule?
Also grundsätzlich soll ja das ganze Gebäude erneuert werden. Das beinhaltet eben auch einen neuen Anstrich, wenn ich das richtig verstanden habe, also in allen Räumen und in allen Fluren. Und das wird dann eben auch das obere Gebäude betreffen. Was jetzt schon eingestellt worden ist, die haben teilweise neue Tafeln bekommen, weil die recht abgenutzt waren, und es sind neue Schulmöbel bestellt worden für die Räume da oben, sodass wir das eben auch gut nutzen können.
Sie haben vorhin schon gesagt, so nächstes Schuljahr, haben Sie vielleicht ein genaueres Datum, wann das alles fertig wird?
Die Baumaßnahmen abgeschlossen sollen sein zum Jahr 2026, zu den Sommerferien.
Dankeschön.
Bitteschön.
Tschüss.
Tschüss.
Danke für das Schulupdate.
Und jetzt haben wir endlich wieder ein Interview für euch im Angebot. Julian und Felix haben ihre Mathelehrerin Frau Enniger interviewt und dabei einige spannende Dinge über Frau Enniger herausgefunden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Frau Enniger nicht immer Lehrerin war? Nein? Dann hört euch an, wie sie mit einem kleinen Umweg in der Schule gelandet ist.
Hallo, wir sind hier mit Frau Enniger und wir interviewen Sie.
Ja, hallo.
Wann haben Sie sich dazu entschieden, Lehrerin zu werden?
Relativ spät, also noch nicht in der Schulzeit, sondern erst mit Mitte 20 habe ich mich entschieden.
Und bereuen Sie es manchmal, Lehrerin geworden zu sein?
Bisschen manchmal, aber relativ selten. Also ich bin sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen und unterrichte auch gerne. Und unser Kollegium ist wunderbar. Also ich liebe unser Kollegium, da bekommt man sehr viel Unterstützung. Und ja, dann daneben gibt es eben so Aufgaben, die nicht so viel Spaß machen. Korrekturen am Abend oder am Wochenende in den Ferien oder Dokumentation, das ist nicht so spannend.
Was dachten Sie denn als Kind, was Sie werden?
Eine ganze Menge, aber ganz bestimmt nicht Lehrerin. Also ich wollte Filme machen oder ich wollte Schriftstellerin werden. Aber schon als Grundschulkind hatte ich so einen ganz großen Traum, nämlich Ärztin zu werden. Ich fand das ganz spannend, also die Medizin und die Möglichkeiten, den menschlichen Körper zu heilen und die Krankheiten zu erforschen. Das fand ich gigantisch. Aber ja, ich hatte so ein klischeebeladenes Bild vom Arztberuf, also weil ich ganz viele Arztfilme und Arztserien gesehen habe und dann mir, wer weiß was, für ein Bild des Berufs gemacht habe. Das war vielleicht nicht so realistisch.
Was haben Sie gemacht, bevor Sie Lehrerin wurden?
Also nach der Schule habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht in Düsseldorf an der Uniklinik zur Krankenschwester, weil ich eigentlich Medizin studieren wollte danach.
Und wie war Ihr Job als Krankenschwester oder haben Sie den Job nicht gekriegt?
Ja doch, ich habe als Krankenschwester gearbeitet, nach der Ausbildung dann nicht mehr, da habe ich studiert. Also die Ausbildung, die war schon knallhart. Also das war körperlich und psychisch auch sehr anstrengend, aber ich habe ganz tolle Menschen dort kennengelernt und habe viel gelernt und erlebt und bereue es auf keinen Fall, das gemacht zu haben. Aber danach war klar, Medizin möchte ich nicht studieren. Ich fand auch die Hierarchien im Krankenhaus verstörend, muss ich sagen, und irritierend. Und dachte, da möchte ich dann doch nicht arbeiten, dann lieber in die Schule.
Und welche Fächer unterrichten Sie?
Also ich unterrichte, studiert habe ich Deutsch und Biologie. Also das sind meine Lieblingsfächer auch schon in der Schule gewesen. Also ich war immer schon eine Leseratte und liebe die Literatur. Und Biologie habe ich studiert, weil ich mich für Wissenschaft interessiere und ja sowieso Medizin und Biologie ja auch Überschneidungen hat. Und im Studium fand ich dann auch Genetik und Mikrobiologie, also solche Bereiche, sehr spannend. Ihr kennt mich ja als Mathelehrerin. Also Mathe habe ich tatsächlich erst nachstudiert, als ich schon Lehrerin war. Also das habe ich schon als Kind gerne gemacht. Also als Schülerin selber war ich in Mathe ganz gut. Und ich mag die Logik und sowas an klaren Strukturen dahinter steht. Also auch ein super Fach.
Also unterrichten die jetzt Deutsch und Mathe?
Genau, also eigentlich Biologie kann ich auch unterrichten, aber wir sind so viele Biologielehrer, dass ich da meist nicht gebraucht werde.
Okay, danke schön für Ihre Zeit.
Frau könnte also bei Ihren nächsten Durchsagen anstatt einen Schulsanitäter auf Frau Enniger ausrufen lassen. Vielleicht, weil jemand zu viele Pastéis de Nata gegessen hat.
Um dieses kleine Gebäck aus Portugal geht's jetzt auch bei Taste the World. Im folgenden Beitrag findet ihr heraus, was die liberale Revolution in Portugal damit zu tun hat.
Pastel de Nata, im Plural Pastéis de Nata oder Pastel de Belém, ist ein kleines Törtchen in der Form von Muffins. Ein sogenannter Boden wird aus Blätterteig gemacht. In den kleinen Kuhlen kommt dann eine Puddingcreme, die aus Eigelb, Zucker, Milch und Mehl oder Stärke besteht, auch Nata genannt. Meistens werden diese Küchlein auch mit Zimt und Zucker bestreut. Das Gebäck kommt vermutlich aus dem 18. Jahrhundert und soll in Belem, weswegen es auch manchmal Pastel de Belem heißt, ein Stadtteil Lissabons, von Mönchen hergestellt worden sein. Im Kloster Mosteiro dos Jerónimos wurde früher das leckere Gebäck erfunden. Dadurch, dass die Küchlein viel Eigelb beinhalten, blieb viel überschüssiges Eiweiß über. Das haben viele Leute früher benutzt, um Kleidungsstücke zu stärken, wie zum Beispiel die Hauben von Nonnen. Später im Jahr 1834, nach der liberalen Revolution in Portugal, wurde das Kloster geschlossen und das Rezept wurde dann von den Mönchen an eine Zuckerraffinerie verkauft. Dies ist sowas ähnliches wie eine Zuckerfabrik. 3 Jahre später wurden die Pastéis de Nata hergestellt und verkauft. Das Rezept galt bis dahin noch als geheim und wurde nur von Konditormeistern von Hand hergestellt. Und bis heute noch werden die Pastéis de Belem oder Nata noch so gemacht.
Falls ihr auch mal so eine Köstlichkeit probieren wolltet, werden im Café de Europe in Wien Pastéis de Nata verkauft und serviert.
Das hier ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr und deshalb wirft Elisabeth in ihrer Kolumne, warum fast alles schlimmer wird, heute einen Blick auf ein Phänomen, das uns jedes Jahr aufs Neue begegnet. Die Neujahresvorsätze.
Das hier ist die erste Folge im neuen Jahr und deshalb werfen wir heute einen Blick auf ein Phänomen, das uns jedes Jahr aufs Neue begegnet. Die Neujahrsvorsätze. Jedes Jahr am 1. Januar ist es das Gleiche. Millionen von Menschen setzen sich große Ziele, oft zu große Ziele. Sei es gesünder zu leben, mehr Sport zu treiben, weniger Süßes zu essen oder sich endlich mal zu organisieren. Sich etwas vorzunehmen ist ja easy, aber dann kommt der große Haken, die Umsetzung. Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung ist schwer. Hat schon Goethe gesagt und der muss es ja wissen. Statistiken zeigen, dass etwa 80% der Neujahrsvorsätze bis Mitte Februar bereits aufgegeben werden. Das ist schon ziemlich bald. Aber warum? Vor allem, weil viele dieser Vorsätze unrealistisch oder überambitioniert sind. Wir setzen uns Ziele, die wir aber im Alter nicht erreichen können. Der Gedanke jetzt oder nie führt dazu, dass wir uns unter Druck setzen und wirklich schnell frustriert sind, wenn wir nicht sofort Ergebnisse sehen. Außerdem sind solche Vorsätze meistens so unkonkret. Ein Vorsatz wie "Ich möchte fitter werden" ist zwar gut gemeint, aber ohne einen konkreten Plan, wie wir dieses Ziel erreichen wollen, bleibt es oft nur ein Wunschtraum. Die Motivation verschwindet, weil wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Außerdem spielt die menschliche Natur eine große Rolle. Wir sind Gewohnheitstiere und wir neigen dazu, in alte Muster zurückzufallen. Wir strengen uns nicht gerne an, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Die Verlockung, es einfach beim Alten zu belassen, ist oft zu groß. Eine Gewohnheit braucht 3 Monate, um sich zu etablieren. Auch wenn wir schon im Februar aufhören, schaffen wir das natürlich nicht. Warum gehört das zur Kolumne, warum fast alles schlimmer wird? Weil ich finde, dass es so im Laufe des Jahres wird. Am Anfang sind alle super motiviert, aber diese Motivation wird immer kleiner und kleiner. Es wird also schlimmer und schlimmer. Aber was können wir tun, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen? Statt uns große, vage Ziele zu setzen, sollten wir uns kleine, erreichbare Schritte vornehmen, die wir in unseren Alltag integrieren können. Anstatt zu sagen, ich will abnehmen, könnte der Vorsatz lauten, ich gehe 2x pro Woche spazieren. Und denkt dran, fangt klein an, ihr könnt euch ja immer noch steigern. Letztlich ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Veränderungen Zeit brauchen. Es ist in Ordnung, Rückschläge zu erleben. Der Schlüssel liegt darin, nicht aufzugeben und sich immer wieder neu zu motivieren. Und vor allem einzusehen, dass das verdammt schwierig ist. Das ist der erste Schritt. Vielleicht sollten wir unsere Neujahrsvorsätze nicht als starre Verpflichtungen sehen, sondern als flexible Ziele, die wir anpassen können, wenn es nötig ist. Also lasst uns die Neujahrsvorsätze mit einem neuen Blick betrachten und uns gegenseitig unterstützen, auch wenn es mal nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Denn am Ende des Tages geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, es immer wieder zu versuchen. Mein Vorsatz war übrigens, meine Beiträge für den Podcast pünktlicher fertig zu haben. Hat leider jetzt schon nicht funktioniert. Aber ich probiere es einfach für das nächste Mal.
Was sagt ihr zu Neujahresvorsätzen? Ich halte auch nicht viel von Neujahresvorsätzen, weil so gut wie niemand diese einhält.
Es gibt viele verschiedene Einstellungen zu Neujahresvorsätzen, aber Fakt ist, dass sehr viele welche haben. So auch viele von unseren Schüler und Schülerinnen. Mahin Musera und Annika haben sich mal umgehört und einige Stimmen eingefangen.
Wie heißt du und was sind deine Vorsätze für das neue Jahr?
Also ich heiße Sumay und meine Vorsätze für das neue Jahr sind wahrscheinlich abnehmen, gesund ernähren einfach. Ja, ich will mehr fit werden.
Hast du deine letzten Vorsätze auch eingehalten?
Im letzten Jahr habe ich auch etwas abgenommen, aber habe ich aufgegeben, Leute. Und ich muss das wieder dieses Jahr durchziehen, weil, ja, fit bleiben ist wichtig.
Schaffst du.
Hoffentlich.
Ja, vielen
Dankeschön.
Dank.
Also, wie heißen Sie und was sind Ihre Vorsätze für dieses Jahr?
Mein Name ist Frau Brockschmidt und normalerweise mache ich mir gar keine Vorsätze. Wenn ich welche machen würde, dann wäre das bestimmt so, dass ich aktiver sein sollte und mehr Sport treiben müsste.
Und was waren Ihre Vorsätze für letztes Jahr und haben Sie diese eingehalten?
Ich habe mir keine gemacht für letztes Jahr. Also von daher habe ich die auch nicht eingehalten. Aber ich befürchte, dass auch halt eben meine sportlichen Betätigungsvorsätze nicht umsetzbar sein werden.
Okay, Dankeschön.
Was ist dein Name und was sind deine Vorsätze für dieses Jahr?
Mein Name ist Mir Ibrahim und meine neuen Vorsätze sind, dass ich gute und bessere Note bekomme und dass ich gut im Fußball werde.
Was waren deine früheren Vorsätze und hast du sie eingehalten oder nicht?
Ich habe keine, aber ich werde sie halten.
Hallo, wie heißt du und was sind eure Vorsätze für dieses Jahr?
Also ich heiße Martha und für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, mein Zimmer etwas mehr aufzuräumen.
Was waren deine Vorsätze letztes Jahr und haben sie diese eingehalten?
Auf jeden Fall auch mein Zimmer aufräumen und wenn man sich da jeden Tag dran erinnert, dann klappt das auch.
Danke.
Wir haben jetzt Februar. Wie viele gute Vorsätze wohl mittlerweile schon Geschichte sind? Bestimmt einige.
Das war's für heute bei Pulado. Wir hoffen, euch hat unser Jahresrückblick gefallen und ihr habt spannende Einblicke aus dem Lehrerinterview mitgenommen. Auch das internationale Gericht bei Taste the World und unsere Gedanken dazu, warum immer alles schlimmer scheint, dürften für Gesprächsstoff gesorgt haben. Und natürlich haben wir auch die wichtigsten Schulnews und Schülervorsätze für 2025 mit euch geteilt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auch in der nächsten Folge, euch mit frischem Polado-Content zu versorgen und bleibt gespannt, was das neue Jahr bringen wird. Und wir hoffen, euch auch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben.